Hochschule Düsseldorf, der Podcast.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts zur Ausstellung Journey Through Body in der Kunsthalle Düsseldorf. Mein Name ist Juliane Hoffmanns, ich bin die kuratorische Assistentin und ich habe heute Besuch von Zoe. Hallo Zoe, schön, dass du heute hier bist. Du bist in unserem Begleitprogramm mit einem Voguing, genauer gesagt Female Figure Performance Workshop vertreten. Und Female Figure Performance ist eine Kategorie im Ballroom. Kurze Begriffsklärung, wie sind denn Voguing und Ballroom voneinander abzugrenzen und wo lässt sich da Female Figure Performance einordnen?
Also Ballroom ist der Überbegriff für die Kultur oder für die kulturelle Bewegung und auch für die Community. Also genau, das Ballroom beschreibt halt den Raum und die Menschen, aus denen die Szene besteht. Und Voguing ist im Endeffekt ein sehr präsenter, aber trotzdem ein eigentlich kleiner Aspekt von der ganzen Community und von der Kultur. Und beschreibt praktisch den performativen Aspekt, also den tänzerischen Aspekt. Und es gibt aber noch ganz viele andere Kategorien und ganz viele andere Disziplinen im Ballroom, in denen man sich ausbilden lassen kann oder in denen man dann auch performt, auf der Bühne sich präsentiert. Und Female Figure Performance beschreibt eine ganz spezielle Kategorie im Ballroom, die speziell für Transfrauen, für Cisgender-Frauen und für Drag Queens gemacht wurde, kreiert wurde, also für jeglichen Körper, der sich in einer femininen Art und Weise präsentiert auf dem Laufsteg oder auf der Bühne.
Und was gibt es da noch für andere Kategorien?
Also es gibt im Ballroom praktisch, Ballroom ist halt dieser Ort, der einerseits dieser Safe Space ist, um sich selbst zu zelebrieren, um sich auszudrücken. Und auf der anderen Seite ist es ein Wettkampf, in dem halt in fünf Überdisziplinen gegeneinander angetreten wird. Und diese Disziplinen sind einmal Body and Sex. Das sind, es gibt Body-Kategorien, wo es halt wirklich um Körperformen geht. Also es gibt zum Beispiel Luscious Body, das sind sehr kurvige, korpulente Körper. Dann gibt es Sports und Models Body, ne, die sehr trainiert und sehr dünn sind. Im Endeffekt gibt es immer mehr Kategorien, umso mehr Menschen in den Raum kommen. Ne? Und deswegen, am Anfang gab es nur Body und dann umso verschiedene Körper kamen, umso mehr Kategorien gab es auch. Die Sex-Kategorien beschreiben halt Menschen, die Sexappeal haben, laufen in den Sex-Kategorien. Die werden typisch Sex-Siren genannt. Dann gibt es die Face-Kategorien, da geht es darum, wer ein schönes und klassisch-ästhetisches Gesicht hat. Es gibt die Realness-Kategorien. In den Realness-Kategorien geht es vor allem darum, in ein heteronormatives Bild von Mann und Frau und ein sehr binäres Bild reinzupassen. Wobei es in den Realness-Kategorien auch nochmal mehr gibt. Also zum Beispiel Executive Realness. Da geht es darum, einen Geschäftsmann oder eine Geschäftsfrau zu präsentieren. Oder Schoolboy Realness. Es geht darum, eine Person, die in die Schule oder zur Highschool geht, aufs College geht, zu präsentieren. Das sind die Realness-Kategorien. Dann gibt es die Performance-Kategorien, wo Voguing drunter fällt. Und Voguing hat aber auch noch verschiedene Stile. Es gibt den Old Way, New Way und Vogue Femme. Und da gibt es dann auch nochmal Unterkategorien. Das ist ein sehr großes Spektrum, was wahrscheinlich den Rahmen sprengen würde, jetzt alles zu erklären. Und die Fashion-Kategorien. Fashion ganz wichtig, weil halt Voguing und Fashion ist, also die eine der Hauptinspirationen für die Ballroom-Kultur ist halt die Modeszene, die Modekultur. Weil Ballroom aus New York stammt und New York halt eigentlich traditionell schon immer eine Modestadt war und deswegen im Ballroom wird dieses glamouröse High-Fashion-Leben der Modeszene imitiert und Ballroom findet auch traditionell auf einem Laufsteg statt. Also es gibt immer einen Runway, der nach vorne ausgerichtet ist, auf dem man sich dann präsentiert und die Fashion-Kategorien sind dann Runway, aber auch Bizarre. Bizarre ist zum Beispiel eine Kategorie, in der man ganz abstrakte, bizarre Kostüme präsentiert. Also das würde ich sagen, Realness, Body and Sex, Face, Performance und Fashion sind so die Überdisziplinen.
Ja, und Vogue deutet ja eigentlich auch schon auf Mode hin, also die Zeitschrift Vogue.
Ne? Genau, da kommt der Name auch her. Also weil der Tanz existierte, glaube ich, sogar schon vorher. Damals hieß es aber tatsächlich nur Pose oder Posing, weil man als eher gelaufen ist und gepost hat zur Musik. Und als dann die Modezeitschrift immer präsenter wurde und zur Hauptinspirationsquelle für den Tanz wurde, wurde der Name praktisch übernommen.
Und ich meine, der Name oder der Ausdruck Female Figure Performance deutet ja auch schon extrem darauf hin, dass da eben dieser Zusammenhang zwischen Ballroom und Gender besteht. Ne? Hattest du ja auch gerade schon darauf hingewiesen. Mhm. Inwiefern trägt das denn zum Empowerment von diesen marginalisierten Gruppen bei? Ist das diese Zelebrierung der verschiedenen Körperformen und der verschiedenen Gender und oder inwieweit ist da der Zusammenhang?
Ja und nein. Es ist, auf der einen Seite ist es, dass Ballroom einen Raum bietet für Menschen, die halt von der predominantly weißen und heteronormativen Gesellschaft halt ausgegrenzt werden oder nicht repräsentiert werden. Und es hat ja auch angefangen, dass vor allem Schwarze und Latinx-People sich in diesem Raum zusammengefunden haben, queere Schwarze und Latinx-People, und dort praktisch ihren eigenen Space kreiert haben, um auch sich schön zu fühlen, um sich zu zelebrieren und so zu empowern. Und auch mit, wenn man nicht einem heteronormativen Bild von Gender entspricht, halt sein eigenes Gender zu expressen. Es war aber dennoch trotzdem sehr binär. Also es ging entweder eine hypermaskuline Präsentation oder eine hyperfeminine Präsentation. Das ist dann über die Jahrzehnte, ist es immer mehr verschwommen, die Grenzen sind verschwommen, alles ist ein bisschen verzerrter geworden, alles ist ein bisschen extremer geworden. Und jetzt gerade in der Neuzeit, würde ich sagen, also jetzt auch wo es nach Europa geschwappt ist, vor circa 10 Jahren, hat sich halt im Ballroom viel diese Frage gestellt, okay, wie sehr ist denn Raum für Menschen, die zum Beispiel genderfluid sind oder nicht binär oder gender non-conforming, und da deswegen mit diesem Bild, was Ballroom auch schon reproduziert, bricht, ne? Also weil zum Beispiel gerade nehmen wir die Femme Queens. Femme Queen ist ein Name für Transfrauen im Ballroom, und Femme Queens sagt man oder sind es auch die Mütter der Szene, weil sie diesen Raum kreiert haben und etabliert haben und auch im Ballroom eine Mother-Position immer einhalten und praktisch alle anderen ausbilden und guiden und supporten und nähren. Und also sie sind praktisch die Königinnen der Szene. Und trotzdem ist das Femme-Queen-Bild ein sehr hyperfeminines, ne? Weil es halt von Transfrauen kreiert worden ist, um ein extremes Bild von Weiblichkeit zu präsentieren. Also große Brüste, schmale Hüften, schmale Taille, breite Hüften, lange Haare. Auch das, was jetzt von Mainstream-Media, was man jetzt bei Nicki Minaj, Doja Cat, Sweetie, was man bei diesen gerade irgendwie schwarzen Rapperinnen aus dem US-Raum viel sieht, so ein sehr feminines Bild, was eigentlich auch aus dem Ballroom kommt, ne? Was viele auch nicht wissen, weil das ist in den 80ern und 90ern schon so durch Anfänge der Plastic Surgery da schon so präsentiert worden. Und deswegen ist es auf der einen Seite, wurde mit Gender extrem gespielt, und auf der anderen Seite war aber das, ist die Gap dazwischen immer größer geworden, wo sich jetzt gerade eine neue Identität irgendwie bildet. So, wie können Leute, die nicht binär sind und trotzdem ja offensichtlich zur queeren Community gehören, sich im Ballroom verorten? Ja, das ist gerade so eine Debatte.
Und wie ist das denn? Also ich meine, Voguing ist ja jetzt zum Teil auch gerade auch durch Miley Cyrus, würde ich jetzt sagen, und Ariana Grande auch so ein bisschen in den Mainstream geraten, beziehungsweise kommerzialisiert worden. Mhm. Wie ist das denn für die Menschen, für die das eben ein Schutzraum ist? Weil das ist ja auch eine Form der kulturellen Aneignung irgendwo, oder?
Die erste Form der kulturellen Aneignung ist durch Madonna passiert, irgendwie in den 90ern. Und das hat immer Vor- und Nachteile für die Community. Auf der einen Seite halt Sichtbarkeit, ne? Also weil sobald es in den Mainstream gerät, sehen die Menschen es einfach. Und wenn Madonna hat es halt damals, auf der einen Seite hat sie halt schon Menschen aus der Community mit in ihre Tour genommen, mit in ihre Videos gepackt, sodass andere Black People, ne, irgendwie die queer sind, sich selber gesehen haben und gesehen haben, oh wow, diese Menschen sind sichtbar in Musikvideos, und das ist empowernd auf jeden Fall. Der Negativfaktor ist halt, dass Madonna all die Credits bekommen hat. Das ganz
und
lange.
Das Kapital halt auch daraus.
Genau, genau. Sie hat es monetarisiert. So, sie hat eine riesige Tour gemacht, und als die Tour vorbei war, sind die Tänzer praktisch aussortiert worden, und sie war diejenige, die Voguing invented hat in den Augen der kommerziellen Welt. Und das ist dann jetzt in der zweiten Welle, die jetzt so, ich würde sagen 2008, 2009 angefangen hat, auch so ein bisschen passiert mit hat Miley Cyrus und Lady Gaga und Ariana Grande. Und auf der anderen Seite hat Voguing aber die Ballroom-Community sehr schnell reagiert hier drauf. Also ich erinnere mich an eine Sache, vor vielen Jahren hat H&M und ich glaube es war Deichmann und Magnum haben irgendwie in demselben Jahr wollten die Voguing-Kampagnen machen, also wollten Voguing-Tänzer buchen, haben aber speziell nach weißen, cisgendered Frauen, die einem Model-Typus entsprechen, gebucht. Ne? Und da ist die Voguing-Community hat thanks to the Internet, halt einen riesen Outrage irgendwie gestartet und war halt so, das geht gar nicht, das macht ihr nicht nochmal, ihr könnt nicht die Kultur nehmen und den Tanz, aber die Körper dahinter irgendwie unsichtbar lassen und erasen und die Kultur dann auch missrepräsentieren. Ballroom ist ein inklusiver Ort, der schon immer für alle da war, aber das ist halt einfach ein predominantly black space. Und, ne, und gerade die Community sagt, wir haben nur diesen einen Ort, wir wollen repräsentiert werden. Wenn das schon in Mainstream-Media gerät und H&M und Magnum damit Geld verdienen wollen, dann wollen wir wenigstens die Körper sein, die präsentiert werden. Und das hatte zur Folge, dass dann echt viele Debatten gestartet sind. Und jetzt gerade sind wir in einer Zeit, in der viele authentische Serien und Medien irgendwie draußen sind. Zum Beispiel Legendary ist eine Show, die ist jetzt in der zweiten Staffel, die auf HBO Max läuft, die von schwarzen, queeren Menschen produziert worden sind, wo Ballroom-Häuser gegeneinander antreten. Oder Pose ist eine Serie auf Netflix, die auch sehr authentisch die Geschichte irgendwie repräsentiert, wie es in den 80er, 90ern war für die Szene. Die halt wirklich mehr auf die Community auch guckt. Und das gab es halt in der ersten Welle nicht. Ne? Da, weil jetzt sind halt die Menschen, die auch in der Community sind, sind auch in charge, wie wir nach außen hin in den Medien repräsentiert werden. Und das führt nochmal mehr auch zum Empowerment, die Sichtbarkeit, ne? Ja. Und die authentische Repräsentation, dass man sieht, oh wow, okay, diese Geschichten sind es wert, erzählt zu werden und die Narrative werden dadurch korrigiert.
Mhm. Ja, ich muss sagen, ich war auch schon mal auf einem Ball und habe mir das angeschaut und ich finde, man merkt richtig in der Energy, dass das ein Ort frei von Diskriminierung ist. Mhm. Weil, also das war mein Empfinden, dass es so eine krasse Akzeptanz auch einfach herrscht und jeder Mensch dort einfach so extrem gefeiert wird.
Mhm. Das ist auf jeden Fall so. Und das ist, wie du eben ja auch gesagt hast, dieser Empowerment-Aspekt ist, also ich will gar nicht Ballroom als diesen Ort beschreiben, der frei von Fehlern ist, weil Ballroom reproduziert auch toxische Strukturen und Ballroom ist sehr shady und Ballroom ist sehr tough, also it's a lot of tough love auch, ne, dass man, weil das System beruht ja auch, ist halt ein Bewertungssystem und ein Wettkampf, du läufst halt gegeneinander und du kriegst deine Tens, das bedeutet, du bist weiter oder du wirst gechoppt, das bedeutet, du kannst direkt den Runway verlassen und auch die Teilnehmer untereinander können sehr gemein zueinander sein auf der Tanzfläche, das gehört auch ein bisschen dazu.
Ist auch Konkurrenz irgendwie.
Genau, es ist halt auch mit viel Konkurrenz und das ist halt auch was manchmal hart sein kann fürs eigene Ego, aber auf der anderen Seite gehört das auch zur Mentalität dazu, weil du wirst so auf die Welt auch vorbereitet, ne? Dass Leute halt lernen, man lernt halt selbstbewusst zu sein und confident und hinter sich selbst zu stehen und hinter der Person und der Identität, die man nun mal ist und das dann ultimativ nicht nur in diesem Raum zu vertreten, sondern auch diese Power, die man dadurch generiert, außerhalb des Raumes irgendwie zu präsentieren, in einer Welt, die nicht unbedingt dein bestes Interesse, ne, das Beste für dich im Sinn hat. Ja. Und trotzdem glaube ich auch, dass für Menschen, die noch nie im Ballroom waren und dann bist du zum ersten Mal im Ballroom, dass du so bist, wow, die Leute laufen hier halbnackt rum und egal wie der Körper aussieht und egal wie, ob man groß, klein, dick, dünn, schwarz, weiß ist, man wird gefeiert, wenn man sich traut, so, ne? Und wenn man irgendwie seine Hausaufgaben gemacht hat, das gehört natürlich auch dazu. Aber das stimmt schon, es gibt wenige Räume, die so empowernd und diskriminierungsfrei sind wie Ballroom, ja, auf jeden Fall.
Ja. Und um jetzt nochmal auf den Workshop auch zurückzukommen, unter welchen Voraussetzungen meinst du denn, dass auch weiße, heteronormative Menschen Voguing praktizieren können?
Ich glaube, dass es vor allem was mit Respekt zu tun hat für die Geschichte und auf welchem Rücken man läuft. Ne? Also weil es ist halt auf schwarzen Transfrauen aufgebaut, die halt in der Gesellschaft gerade 60er, 70er, als es angefangen hat, als die Szene sich wirklich etabliert hatte, einfach noch bis heute in die 2021er Jahre hinein immer noch nicht sicher sind in unserer Welt. Ne? Also selbst in Deutschland irgendwie, ne, Transfrauen werden angegriffen, attackiert. In Amerika ist die Sterberate unglaublich hoch. Da wird monatlich, werden da mehrfach Leichen irgendwie gefunden von schwarzen Transfrauen, die umgebracht werden. Und das sind die Mütter, die diese Szene etabliert haben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man nicht so ein Cherry-Picking betreibt. Dass man halt ist, oh, das, weil es fühlt sich gut an, Voguing fühlt sich toll an, ne? Weil man sich in seinem Körper lernt, wohlzufühlen, man lernt, sich sexy zu fühlen. Gerade für Cisgender-Frauen, die halt nicht unbedingt sicher sind, auch draußen auf der Straße, lernen halt, oh wow, ich kann weiblich und sexy sein, ich kann mich leicht bekleiden und ich laufe nicht Gefahr, diskriminiert oder belästigt zu werden. Und deswegen, dieses Gefühl ist halt toll und wir wollen alle uns so fühlen. Und trotzdem ist es wichtig zu wissen, woher das kommt. Und gerade in so Debatten wie Black Lives Matter oder Trans Lives Matter, dann nicht sich abzuwenden von der Community, sondern auch zu sagen, ich bin in jedem Moment ein Ally für Menschen, die Diskriminierung erfahren. Und ich stehe auf und ich setze mich gegen Sexismus und gegen Rassismus ein. Das ist, glaube ich, ein Aspekt, der ganz wichtig ist. Und auch generell auch zu wissen, dass wenn man sich in diesen Raum reinbegibt und umso tiefer man reingeht, man immer ein Gast bleiben wird auch. Also auch selbst ich. Und ich bin ja eine schwarz und weiblich gelesene Person. Aber trotzdem habe ich das gemerkt, als ich zum ersten Mal in New York war und da dann wirklich in den urbanen Spaces war, wo Voguing und Ballroom praktiziert wird, habe ich halt auch gemerkt, auch ich bin hier ein Gast, so, ne? Und ich, weil ich lebe nicht den Struggle, den die Menschen, die aus dem diese Kultur entstammt, einfach gelebt haben. Deswegen, das ist, muss man sich einfach immer bewusst machen. Und ich glaube, dann you're fine, so, ne? Wenn du das machst und wenn du auch immer offen bist und bereit bist, dich weiterzubilden und auch mal, ne, dass du vielleicht mal einen Fehler machst, dass du vielleicht mal jemanden verletzt mit deinem Verhalten, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man einfach offen bleibt und lernfähig bleibt.
Und auch zuhört halt auf jeden Fall, ne?
Ja, ja. Auf jeden Fall.
Ja, ja, ich glaube, dass wir dann auch schon am Ende angekommen sind. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir für das großartige Gespräch bedanken.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Und freue mich auf den Workshop.
Ja, kommt alle.
Ja, man kann dir ja auch auf Instagram folgen.
Genau, genau. Mein Instagram-Name ist theartof, also und dann so ein Unterstrich und dann Zoe, Zoe. Genau, theartof unterstrich Zoe.
Ja, dann nochmal vielen Dank. Und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder.